Freust du dich darüber, dass Gott einmal seine Herrschaft vollenden wird? Der Predigttext von heute lädt dich dazu ein. Er ruft dich dazu auf, dein Leben auf den Gott auszurichten, der seine Herrschaft unwiderstehlich gegen alles Böse durchsetzt. Diese Freude über diesen Gott ist eng verbunden mit dem Hauptthema der Offenbarung, dem Aufruf zum Ausharren im Glauben. Was heißt es eigentlich, im Glauben auszuharren? Woran erkennt man jemanden, der im Glauben ausharrt? Und die Antwort, die der Predigttext heute dazu gibt, lautet: Wenn er mit großer Freude die Vollendung der Herrschaft Gottes erwartet. Und das ist das Thema der Predigt. Gelobt sei Gott dafür, dass er seine Herrschaft vollendet. Der Predigttext für heute ist aus Offenbarung 19, Verse 1 bis 10. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Und von Neuem erklangen die Jubelrufe: Halleluja, gepriesen sei Gott, ja für immer und ewig steigt der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel auf. Auch die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen beteten Gott an, sie warfen sich vor seinem Thron nieder und riefen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach: Lobt unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja! Gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert, er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das sie getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir: Schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu: Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Gottes Worte. Da warf ich mich vor ihm nieder und wollte ihn anbeten, doch er sagte zu mir: Tu das nicht, ich bin Gottes Diener wie du und deine Geschwister, die ihr treu zur Botschaft von Jesus steht. Bete vielmehr Gott an, denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Bis dahin der Predigttext. Der Predigttext ist durch ein Wort gekennzeichnet, das im gesamten Neuen Testament nur 4-mal auftaucht und alle 4-mal in diesem Text. Halleluja. Das ist hebräisch und taucht in den Psalmen des Alten Testamentes fast 30-mal auf. Halleluja bedeutet: Gelobt sei Yahweh. Es gibt diesen hebräischen Ausruf, Hallelu, gelobt sei, und dann fehlt noch, ja, wer denn? Und dann taucht im Hebräischen diese Kurzform für Yahweh auf, Jah. Deswegen kommt ein H hinter. Und betonen würde es man normalerweise so, Halleluja. Wenn wir Halleluja sagen, dann ne, ist der Name Jah nicht so im Vordergrund. Aber eigentlich ist das der Lob oder der Aufruf zum Lob im Alten Testament. Es ist eine Aufforderung an die Gemeinschaft der Gläubigen, Gott laut und mit Freude zu loben. Und zwar wird Gott dafür gelobt, wer er ist und was er getan hat und tut. Ein Beispiel im Alten Testament ist Psalm 113. Ich hatte zuerst überlegt, Psalm 145 zu lesen. Aber den haben wir ja schon gehört heute. Psalm 113. Halleluja, ihr Diener Jahwes, lobt den Namen Jahwes. Der Name Jahwes sei jetzt und bis in alle Ewigkeit gepriesen. Vom Aufgang der Sonne bis dorthin, wo sie untergeht, sei der Name Jahwes gelobt. Erhaben über alle Völker ist Jahwe. Seine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Wer ist wie Jahwe, unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist? Den Geringen, der im Staub liegt, richtet er auf. Den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Er lässt ihn bei den Herrschenden sitzen, gibt ihm einen Ehrenplatz bei den Vornehmen seines Volkes. Der kinderlosen Ehefrau verleiht er Wohnrecht und lässt sie eine glückliche Mutter werden. Halleluja! Hier wird Gott nicht zuletzt dafür gelobt, dass er seine Herrschaft ausübt, und zwar zum Wohle aller, die bei ihm Schutz suchen. Wenn Gott einmal seine Herrschaft vollendet, dann hat er alles Böse besiegt und dann hat er sein Volk auf das Innigste mit sich vereint. Und im ersten Punkt geht es darum, dass Gott sich bei der Vollendung seiner Herrschaft insbesondere dem Götzendienst auf der Erde widmet. Das ist der erste Punkt. Gelobt sei Gott dafür, dass er allen Götzendienst endgültig richten wird. Das ist das Thema der Verse 1 bis 5. Ich lese nochmal Verse 1 und 2. Danach hörte ich das laute Rufen einer großen Menge im Himmel. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht gehören unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Hurerei die Erde zugrunde gerichtet hat. Er hat das Blut seiner Sklaven gerecht, das durch ihre Hand vergossen worden ist. Der Predigttext von heute, Offenbarung 19, Verse 1 bis 10, das ist so etwas wie der Abschluss dieser großen Vision, die in Kapitel 17, Vers 1 begonnen hat. Es wird hier das Gericht über Babylon geschildert. Hier jetzt der Abschluss und gleichzeitig vollzieht der Text einen Übergang zu den weiteren Schilderungen von Gottes Gerichten über das Tier und den Drachen. Jetzt könnte man denken, jetzt haben wir hier so ein Zwischenstück, wo in all den Gerichtsschilderungen Gott gepriesen und gelobt wird. Es ist aber mehr als ein Zwischenstück, es ist hier ein Höhepunkt in der Offenbarung erreicht. Das hat der eine oder andere vielleicht auch gemerkt von euch. Wenn man das hier liest, geht einem das Herz auf, wenn man sich auch insbesondere vor Augen führt, was es hier auf der Erde jetzt noch gibt, was Gott aber unwiderstehlich überwinden wird und was einmal in solch einem Lobgesang münden wird. Dieser Aufruf, Halleluja, steht in einem Kontrast zu dem Weheruf, der in Offenbarung 18 laut wurde. Es wird stark hervorgehoben, dass Gottes Gericht über Babylon kein Grund zum Klagen ist. In Kapitel 18 wurde geschildert, wie die Bewohner von Babylon, also die Menschen dieser Welt, geklagt haben, als sie den Untergang Babylons miterlebt haben. Wir als Christen sollen in diese Klage nicht mit einstimmen, sondern Gott loben. Und die Erfahrung zeigt, dass das vielen Christen im Halse stecken bleibt. Also, wir wollen Gott loben für alles Gute, was er an uns tut. Für alle seine guten Gaben. Die Offenbarung und die Psalmen und überall, wo es in der Bibel Lobgesänge gibt, thematisieren immer wieder das Gericht Gottes über alles gottlose Wesen in dieser Welt. Und es ist immer mit Freude erfüllt. Durch dieses Gericht hindurch zeigt Gott, dass er der einzige wahre Gott ist, mit dem man sich besser nicht anlegt. Vers 1, ne? Die Rettung gehört unserem Gott. Und dieser Ausdruck, Rettung, der kann hier zweifach verstanden werden. Gott wird dafür gelobt, dass er sein Volk gerettet hat. Hier hat er seine Allmacht und Gnade offenbart. Und zweitens, Gott wird dafür gelobt, dass er das Ziel der Errettung ist. Gott rettet uns, damit wir mit Freude in diesen Chor einstimmen. Und das kann dann jeder von euch auf sich anwenden. Wenn du deine Freude daran hast, in solch einen Chor mit einzustimmen, geht's dir geistlich gut. Wenn du damit Probleme hast, dann geht's dir geistlich schlecht. Die Freude im Zustand der Errettung besteht darin, Gott als das höchste Gut zu kennen, zu erfahren und zu besingen. Es ist Vers 1 von der Herrlichkeit Gottes die Rede. Das ist eine Herrlichkeit, die ihn allein kennzeichnet. Gott hat uns Menschen dazu geschaffen, seine göttliche Herrlichkeit anzuerkennen und nicht der Herrlichkeit zu verfallen, die Babylon uns vorgaukelt. Vers 2. Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Hier wird erläutert, wodurch Gott sein Heil und seine Herrlichkeit und seine Macht offenbart hat, nicht zuletzt durch sein gerechtes Gericht über Babylon und die Rettung seines Volkes durch dieses Gericht hindurch. Durch sein Gericht hindurch bringt Gott seine Zusagen für sein Volk zur Erfüllung. Durch sein Gericht zeigt er, dass er allmächtig ist und dass ihm keine böse Macht widerstehen kann. Es ist dann in Vers 2 die Rede von der großen Hure, Babylon. Was symbolisiert Babylon nochmal in der Offenbarung? Sie ist eine Stadt, die den Menschen vorgaukelt, dass das Leben in Auflehnung gegen Gott seine großen Vorteile habe. Man kommt zu Wohlstand und kann dann durch den Wohlstand in seinen Lüsten schwelgen. Babylon ist eine weltumspannende Stadt, die allen eine Heimat bietet, die so leben wollen. Sie verführt sie auch und bestärkt sie in solch einem Leben. Babylon ist im Bild gesprochen eine Prostituierte, weil die Gemeinde, bildlich gesprochen, die Braut von Christus ist, die Frau Gottes. Babylon macht Gott Menschen abspenstig und verführt sie dazu, ihre Freude im Götzendienst zu suchen und zu finden. Sie richtet die Menschen, die in ihr wohnen, geistlich zugrunde. Sie verfallen ihrem selbstbestimmten Leben, sodass Gottes Gericht am Ende für sie unausweichlich wird. Vers 2, er hat das Blut seiner Sklaven, das durch ihre Hand vergossen worden ist, gerecht. Hier noch ein Hinweis darauf, dass Gott es als großes Unrecht ansieht, wenn Christen wegen ihres Glaubens angefeindet, verfolgt und sogar getötet werden. Vielleicht ist ein Grund der, warum wir Probleme haben mit Gottes endgültigem Gericht, der, dass wir zurzeit relativ wenig Anfeindung erfahren, wegen unseres Glaubens. Wenn Christen das miterleben, dass ihresgleichen getötet werden, denken sie anders darüber, wenn Gott in Aussicht stellt, das Böse einmal endgültig zu richten. Sollen wir uns über das Strafgericht Gottes an und für sich freuen? Das ist so eine gemischte Sache. In Römer 12 von Vers 17, da schreibt Paulus, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Was uns also als Christen in diesem Leben nicht erlaubt ist, eine vorzeitige Wiederkunft von Jesus herbeizuwünschen, weil dann der böse Nachbar hoffentlich nicht in der Zwischenzeit noch zum Glauben kommt. Das ist nicht die Haltung, mit der wir Gottes Gericht erwarten sollen. In der Zeit bis dahin sollen wir allen Menschen wünschen, dass sie zum Glauben an Christus kommen und Vergebung ihrer Sünden finden. Wir wissen natürlich, das stellt die Schrift an keiner Stelle in Aussicht, dass alle oder auch nur eine Mehrheit der Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Trotzdem beten wir für alle. Und wenn dann das Gericht da ist, dann freuen wir uns, dass Gott seine Herrlichkeit und Gerechtigkeit offenbart. Also das erkennen wir hier schon an, ne? Gott spricht, sein ist die Rache. Gott will am Ende alles Böse, das nicht vergeben worden ist, vergelten. Vers 3. Zum zweiten Mal riefen sie, Halleluja, ihr Rauch steigt auf bis in alle Ewigkeit. Die 24 Ältesten und die vier mächtigen Gestalten warfen sich nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Amen, Halleluja. Und vom Thron her sprach eine Stimme, preist unseren Gott, ihr seine Sklaven, alle, die ihr ihn fürchtet, hohe und niedrige miteinander. Babylon wird hier bildlich als eine von Feinden in Feuer gelegte Stadt gesehen. Der aufsteigende Rauch zeigt an, dass sie zerstört worden ist. Kapitel 18, Vers 9 taucht das in der Klage auf. Wenn die Mächtigen dieser Erde, die ihre Liebhaber gewesen sind und das ausschweifende Leben mit ihr in vollen Zügen genossen haben, wenn sie den Rauch sehen, der von der brennenden Stadt aufsteigt, werden sie laut klagen und um sie weinen. Wir hingegen rufen aus, Halleluja. Gelobt sei Gott, dass er dieser Stadt ein endgültiges Ende bereiten wird. In Vers 5, da werden alle Christen als Sklaven bezeichnet. In der Offenbarung sind es ja vor allen Dingen Christen, die als Sklaven von Christus oder Sklaven Gottes bezeichnet werden. Als Sklaven Gottes sind wir befreit zu einem wahren Leben unter seiner gnädigen Herrschaft. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Probleme damit, diesen Ausdruck auf sich anzuwenden und darüber glücklich zu sein. Sklave. Natürlich muss man aufpassen, ne? Im Neuen Testament wird deutlich, Sklaven im Römischen Reich, die hatten es teilweise schwer, denen ging es dreckig. Wie es ihnen erging, hing von ihrem Herrn ab. Wenn sie einen bösen Herrn hatten, dann ging es ihnen schlecht. Hatten sie einen guten Herrn, dann ging es ihnen besser als manch freigelassenen Leuten. Und wenn wir Christus als Herrn haben, wenn wir seine Sklaven sind, dann geht's uns besser als allen anderen. Christus, der unser Herr ist, hat sein Leben für uns gegeben und er nennt uns seine Brüder und Schwestern. Dann ist von der Furcht die Rede in Vers 5, die ihr ihn fürchtet. Ehrfurcht vor Gott ist nicht nur etwas, das die Frömmigkeit in diesem Leben prägt, sondern in Ewigkeit. In der Ehrfurcht vor Gott erkennen wir, bejahen wir zutiefst, dass Gott heilig ist. Er ist anders als alle Geschöpfe, er ist der Ewige, er ist unabhängig, alles kommt von ihm. Er braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Dass wir Gott loben, Halleluja, braucht Gott nicht. Wenn er das bräuchte, dann wäre das für uns aus unserer Sicht eine elende Angelegenheit. Dann müssten wir Gott durch unser Lob bei Laune halten. Gott braucht uns nicht. Gleichzeitig ist Gott jemand, der mit größter Freude Anteil nimmt, wenn wir unsere größte Freude an ihm haben. Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst. Er hat unsere Bestimmung festgelegt und dafür gesorgt, dass darin zwei Dinge zusammenkommen. Wir verherrlichen ihn, wenn wir unsere größte Freude an ihm haben. Dies geschieht, wenn wir unter seiner gnädigen Herrschaft leben und sie bejahen. Es ist in Gottes Augen die schwerwiegendste Sünde, wenn wir das nicht wollen und gegen seinen Willen über unser Leben selber bestimmen wollen. Gott weiß, dass das die schlimmste Existenz ist, ein ewiges Leben ohne ihn. Solche Menschen, die gegen ihn aufbegehren, will Gott nicht auf ewig auf seiner Erde haben. Er wird sie einmal für immer von hier entfernen. In Psalm 104 heißt es dazu von Vers 31, die Herrlichkeit des Herrn bestehe ewig. Und gemeint ist, hier auf der Erde. Der Herr erfreue sich an seinen Werken. Er blickt die Erde an, sodass sie erbebt. Er rührt die Berge an, sodass sie rauchen. Ich will für den Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen mein Dichten. Ich freue mich über den Herrn. Verschwinden sollen die Sünder von der Erde und die Gottlosen nie mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Das war der erste Punkt. Ein bisschen länger. Äußerst ist halb. Gelobt sei Gott dafür, dass er allen Götzendienst endgültig richten will. Zweiter Punkt. Gelobt sei Gott dafür, dass er sich in seinem Reich auf das Innigste mit seinem Volk vereint. Verse 6 bis 8. Dann hörte ich das Rufen einer großen Menge. Es klang wie das Tosen des Meeres und wie lautes Donnerrollen. Sie riefen, Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat die Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Gott wird hier bezeichnet als der Herr, der allmächtige Gott. Dreimal dürft ihr raten, wie oft diese Bezeichnung für Gott in der Offenbarung auftaucht. Siebenmal. Sieben könnt ihr immer mal raten. Also sieben taucht häufiger auf. Siebenmal taucht diese Bezeichnung für Gott auf. Und zwar ist das eine Entsprechung zu der alttestamentlichen Bezeichnung Gottes, auf Hebräisch, der Herr Zebaoth. Oder Herr der Herrscharen. Gemeint ist damit eben so viel, der Herr, der allmächtige Gott. Der Gott, der seine Herrschaft unwiderstehlich durchsetzt und am Ende vollendet. Die Rettung seines Volkes besteht in nichts Geringerem, als dass er für sein Volk kämpft, seine Feinde besiegt und es dann für immer unter seine gnädige Herrschaft bringt. Und diejenigen, die dann unter dieser gnädigen Herrschaft leben, Vers 7, die freuen sich, die jubeln ihm zu und geben ihm die Ehre. Wir geben Gott die Ehre, wenn wir ihn mit Freude anbeten. Wenn wir Gott anbeten, dann sagen wir über Gott Wahrheiten aus, die ihn als unseren unvergleichlichen Gott auszeichnen. Der äußere Inhalt der Anbetung, der muss also der Offenbarung Gottes entsprechen. Das muss wahr sein, was wir über Gott sagen. Was mich an vielen dieser sogenannten neueren Anbetungslieder stört, ist dieser vage Inhalt. Manchmal denke ich, das kann auch ein Muslim singen. So völlig unbestimmt, ne? Wir können klar benennen, worin sich für uns Gottes Herrlichkeit zeigt. Wir besingen konkrete Heilstaten, die Gott getan hat. Nicht so wischiwaschi. Also äußerer Inhalt ist für die Anbetung Gottes wichtig und die innere Haltung. Dass man das, was man sagt, innerlich genauso meint. Weil äußerlich diese Worte sprechen, das kann ein Roboter. Was das äußere Lob zu einem echten Lob macht, ist der Mensch, der mit seinem Herzen dahinter steht und nicht heuchelt, wenn er diese Worte ausspricht. Und ihr merkt schon, vieles in unserem Glaubenskampf besteht darin, in der Anbetung Gottes keine Heuchler zu sein, sondern das, was da zum Ausdruck gebracht wird äußerlich, so zu meinen und daran seine Freude zu haben. Vers 7b. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Ihr wurde es gegeben, dass sie sich kleide in reines, leuchtendes Leinen. Die feinen Leinen stehen für die gerechten Taten der Heiligen. Wie schon vorhin erwähnt, Babylon ist die große Stadt, die große weltumspannende Stadt, die alle Menschen beheimatet, die ihre Freude darin haben, ohne Gott zu leben, in Wohlstand zu schwelgen, sich den eigenen Lüsten und Begierden hinzugeben. Die Gegengemeinschaft zu Babylon ist die christliche Gemeinde, die Braut von Christus. Also, Babylon, eine Prostituierte. Die Gemeinde, oder später als das himmlische Jerusalem bezeichnet, ist die Braut, die reine Braut von Christus oder die Frau Gottes. Die Gemeinde erscheint nach dem Gericht über Babylon in verherrlichter Gestalt. Sie spiegelt Gottes Glanz wider. Ja, diese Redeweise von der Gemeinde als Braut oder Frau Gottes ist natürlich im Alten Testament angelegt. Zum Beispiel im Propheten Jesaja, Kapitel 54, Vers 1, Verse 5 und 6. Freue dich, also da spricht Gott über Jerusalem, das Sinnbild seines erlösten Volkes. Freue dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast, denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit ihrem Mann zusammenlebt, spricht der Herr. Dein Schöpfer ist ja dein Ehemann. Er heißt Jahwe, der Herrscharen. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Du bist wie eine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde und tief bekümmert ist. Aber jetzt ruft er dich zurück. So, das ist jetzt natürlich eine bildliche Redeweise, die man erstmal so ein bisschen sacken lassen muss. Also, Jerusalem ist Die Frau Gottes, sie symbolisiert das wahre Volk Gottes. Sie ist gleichzeitig eine Mutter. Sie ist die Mutter für all diejenigen, die in dieser Stadt leben. Und die Kinder dieser Mutter bilden wir. Also bildlich gehören wir zur Mutter und sind gleichzeitig ihre Kinder. Bildliche Redeweise, ne? Die ist flexibel. Da geht es nicht um eine genaue Mengenlehre. Die Rede ist von Vers 8. Ihr wurde es gegeben, dass sie sich kleide. Als Braut von Christus braucht die Gemeinde eine angemessene Bekleidung, die die Herrlichkeit von Christus widerspiegelt. Und diese Bekleidung besorgt sich die Braut nicht selbst, sondern wird ihr von Christus geschenkt. Weiße Kleidung ist in der Offenbarung die Farbe, die moralische Reinheit zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel tadelt Jesus die Gemeinde in Laodicea, weil sie keine weißen Kleider hat, und ruft sie auf: Kaufe bei mir weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Oder Offenbarung 7, Vers 9, da sieht Johannes die erlöste Schar von Gläubigen. Sie waren in weiße Gewänder gehüllt, standen vor dem Thron und vor dem Lamm. So, und dieses Bild von der weißen Kleidung, das wird hier jetzt gesteigert, weil hier ist von leuchtenden Kleidern die Rede. Sie sind voller Glanz und Herrlichkeit. Die Gemeinde als Braut von Christus in diesen Kleidern spiegelt Gottes Herrlichkeit vollkommen wider. Also dieser Zustand, leuchtend und rein, soll zum Ausdruck bringen, in welchem moralischen Zustand die Gemeinde vor Gott dasteht, ohne Sünde und vollkommen geheiligt. Und da ist jetzt in Vers 8 von den gerechten Taten der Heiligen die Rede. Es handelt sich um die gerechten Taten, die die Heiligen, welche zusammen die Braut von Jesus bilden, getan haben. Jetzt könnte man ja einhaken und behaupten, dass das ewige Leben auch ein Verdienst sei, das man sich erwerben kann. Und die Katholiken behaupten, dass es so ist. Aber jetzt sind wir ja nicht katholisch, ne? Hier ist von einem Glauben die Rede, der nicht auf eigene Verdienste baut, sondern sich in Taten der Liebe zu Jesus als echt erwiesen hat. Kapitel 7, Vers 14, da erklärt der Engel Johannes, warum die 144.000 weiße Kleider haben. Ihre Kleider sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Durch die Rechtfertigung von ihrer Sünde haben sie reine Kleider. In den Werken, die wir aus Glauben tun, erweist sich Gottes Gnade als wirksam. Die Geste von Jesus, der hier in 19 Vers 8 der Braut die herrlich leuchtenden Kleider gibt, besagt zweierlei. Die guten Werke, die sie aus Glauben getan haben, sind durch die Gnade von Christus bewirkt worden. Und das zweite, sehr bemerkenswerte, Jesus ehrt seine Braut für ihre Glaubenstreue, die sie ihm in Anfechtungen erwiesen hat. Jesus kleidet seine Braut ein bei einem festlichen, bei einem höchst festlichen Akt. Ich finde das Bild, das Gott hier für seine Gemeinschaft mit seinem Volk gebraucht, immer wieder überwältigend. Das Bild von der Ehe besagt hier ja nicht weniger, als dass wir in Ewigkeit das einzige Volk Gottes sind. Ich weiß ja nicht, wie viel von euch in dem MCU-Universum zu Hause sind. Ne? Da ist ja die Rede von irgendwelchen Multiverse. Ja. Also das ist so die Vorstellung, es gibt schier unendlich viele Parallelwelten. Ja, natürlich, wenn Gott wollte, könnte er unendlich viele Parallelwelten schaffen. Aber das, was uns in der Bibel bezeugt wird, ist, Gott hat am Anfang sich dazu entschlossen, sich auf eine Sache zu konzentrieren, und das ist es. Nicht, dass Gott allmächtig ist, besagt ja nicht, dass er alles tun muss, woran er irgendwie mal denkt, sondern er kann das kanalisieren. Und er hat sich entschlossen, ich will in alle Ewigkeit ein Volk haben. Nicht unendlich viele Menschen, sondern, ja, sagen wir mal, ich sag mal eine Zahl, 500 Millionen. Das ist meine Braut. Für immer. Also, um euch einen Hinweis zu geben, dass wir in Ewigkeit das einzige Volk Gottes sein werden, könnt ihr daran erkennen, dass Gottes Sohn ein für alle Mal Mensch geworden ist. Er ist ein für alle Mal für die Schuld dieses Volkes ans Kreuz gegangen und hat sie wirksam gesühnt. Er ist ein für alle Mal auferstanden, um eine neue Menschheit zu begründen. Und das alles wird in diesem Bild zusammengefasst. Wir sind die Braut von Jesus. Ein Gott, ein Volk. Für immer. Nicht mal Engel haben darin Eintritt. Die sind auch selig, ne? Und die freuen sich, dass es sowas gibt. Aber ein Stück weit bleiben sie außen vor. Gucken sich an, was das für eine grandiose Gemeinschaft ist, die Gott in Christus mit seinem Volk pflegt. Der dritte und letzte Punkt. Unterstelle dich schon jetzt der Herrschaft Gottes und kämpfe gegen den Götzendienst in deinem Leben an. Verse 9 und 10. Der Engel sagte zu mir, schreib auf, glückselig, die zum Hochzeitsmahl gerufen sind. Und er fügte hinzu, dies sind verlässliche Worte, die von Gott kommen. Eben noch sah Johannes in der Vision die zukünftige herrliche Braut von Christus. Jetzt wendet er sich im Auftrag eines Engels direkt an die Gemeinden in der Gegenwart. Also der Engel, ne, sagt Johannes, schreib auf, glückselig, die zum Hochzeitsmahl gerufen sind. Das sind wir und alle Christen vorher, die jemals die Offenbarung gelesen haben und alle, die sie noch lesen werden, bis Jesus wiederkommt. Glückselig, die zum Hochzeitsmahl gerufen sind. Das Bild wechselt jetzt hier, ne? Plötzlich bilden wir nicht mehr die Braut, sondern sind zum Hochzeitsmahl gerufen. Leute, keine Mengenlehre. Es ist ein und dieselbe Gruppe. Bildliche Redeweise. Ich meine, es ist schon grandios, ne, dass wir zu einem Hochzeitsmahl gerufen sind, wo Gott unser Gastgeber ist, wo Jesus uns bedient zu Tisch. Aber vergesst das Bild von vorher nicht. Wir selber bilden die Braut. Ja, wer wird hier glücklich gepriesen? Was, denke ich, nicht zu leugnen ist, in der Offenbarung wird jeglicher Leser aufgerufen, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Also Nicht-Christen dürfen die Offenbarung lesen und dürfen sich aufgerufen fühlen, an Jesus zu glauben. Hier aber werden Christen glückselig gepriesen. Und der Ruf, von dem hier die Rede ist, das ist nicht, ich sag mal, der allgemeine Ruf, der an alle Menschen ergeht. Sie sollen dem Evangelium glauben. Hier ist der wirksame Ruf gemeint, wo ein Mensch das Evangelium nicht nur äußerlich hört, sondern wo es in sein Inneres dringt. Wo Gott mit diesem Evangelium in ihm einen Schalter umlegt und er zum Glauben an Jesus kommt. Die werden hier glücklich gepriesen. Weil für die steht fest, ihr seid nicht nur eingeladen zum Hochzeitsmahl, ihr werdet dabei sein. Ihr werdet hier in diesem Leben im Glauben ausharren und am Ende die endgültige Erlösung erlangen. Vers 9, und er fügte hinzu, der Engel, dies sind verlässliche Worte, die von Gott kommen. Es gibt in der Auslegung der Offenbarung zu der einen oder anderen Stelle ja unterschiedliche Deutungen. Es gibt sogar erhebliche Unterschiede in der Deutung dessen, welche Bedeutung die Visionen denn wohl haben. Was der Engel hier aber hervorhebt, ist Folgendes. Die Offenbarung enthält vor allen Dingen verlässliche Worte von Gott, die in ihrer Hauptbotschaft glasklar sind. Und vom Zusammenhang her, in dem hier diese Aussage gemacht wird, kann man allein vier wichtige Dinge ableiten, wo die Offenbarung glasklar ist. Das erste, das ist das Thema von heute. Es gibt eine Vollendung der Herrschaft Gottes, bei der er sich auf das Innigste mit seinem Volk verbinden wird. Also mit anderen Worten, Leute, die Aussicht auf das ewige Leben ist wunderbar. Das ewige Leben willst du haben. Das Zweite, dass Christen glauben und im Glauben ausharren, ist eine gnädige Gabe Gottes. Das Dritte, wir werden als Christen dazu aufgerufen, mit Vorfreude auf die Vollendung zuzuhalten. Und das Vierte, auch Nichtchristen, die die Worte der Offenbarung lesen oder hören, sollen sie sich zu Herzen nehmen und als Antwort darauf ihr Leben Jesus anvertrauen. Vers 10 noch. Johannes berichtet, ich warf mich vor ihm nieder, vor dem Engel, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, tu das nicht, ich bin nur ein Diener wie du und wie deine Geschwister, die das Zeugnis von Jesus haben. Bete Gott an, denn diejenigen, die von Jesus zeugen, sind Propheten. Johannes ist ein ehrlicher Mann, ne? Also er betont ja nun in der Offenbarung sehr stark, wie gefährlich Götzendienst ist und dass wir uns wirklich mit aller Kraft dagegen stemmen sollen, dass es in unserem Leben nicht passiert. Und jetzt ist er ehrlich genug, auch das mitzuteilen. Das ist hier das erste Mal, das kommt dann noch ein zweites Mal vor. Ja, ich war nicht immer dagegen gefeit. Zwar ist das, was Johannes hier betreibt, jetzt nicht so ein schriller Götzendienst. Er verfällt hier nicht Babylon oder so, ne? Und der Engel, der mag auch irgendwie Gottes Herrlichkeit in besonderer Weise ausgestrahlt haben. Möglicherweise war Johannes auch nur irritiert. Vielleicht dachte er, ist das jetzt Jesus oder ist das ein Engel? Ich weiß es gerade nicht. Wie dem auch sei, Johannes wird vom Engel zurechtgewiesen, sofort damit aufzuhören, ihn anzubeten. Anbetung gebührt allein Gott. Und dieser Zwischenfall macht wenigstens zwei Dinge deutlich. Es geht menschlich gesehen sehr schnell, dass wir zum Götzendiener werden. Auch religiös. Ich meine, offensichtlich ist es in der katholischen Kirche mit der Verehrung von Maria und von etlichen Heiligen. Ja, da könnte man auch sagen, ja, das ist doch keine Verehrung von Babylon oder bösen Mächten, ne? Aber es trifft hier genau das zu, was der Engel hier sagt. Also Anbetung gebührt Gott alleine, niemandem sonst. Jetzt das Zweite. Die Warnung des Engels gegenüber Johannes gilt jedem Christen, dass wir nur Gott und seinem Sohn Jesus Christus anbetende Verehrung entgegenbringen dürfen. Vers 10. Am Schluss ist schwierig zu deuten. Man kann diesen Satz, also ne, denn ich habe jetzt hier, da ist vom Zeugnis Jesu die Rede und vom Geist der Prophetie. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. So ist es relativ wörtlich übersetzt. Man kann diesen Satz unterschiedlich auffassen. Bei dem Zeugnis von Jesus, da kann es sich um das Zeugnis handeln, das Jesus gibt oder das von Jesus handelt. Und bei dem Geist der Prophetie, da kann es sich um den Heiligen Geist handeln, der Prophetie eingibt, oder es kann der Gläubige sein, der im Geist der Gesinnung eines Propheten redet. Ich selber halte die Deutung für die beste, wonach es sich um das Zeugnis über Jesus handelt, das von uns Christen im Geist in der Gesinnung von Propheten gegeben wird. Also das, was Christen über Jesus als den alleinigen Herrn bezeugen, entspricht der wahren prophetischen Botschaft. Und diejenigen, die von Jesus wahrheitsgemäß Zeugnis ablegen, sind Propheten. Sie müssen darauf achten, dass sie diese Botschaft nicht unglaubwürdig machen, indem sie Götzendienst treiben. Das scheint mir hier die Begründung zu sein. Durch seine Ehrlichkeit bleibt Johannes ein Vorbild für uns. Wenn wir ehrlich sind, sind auch wir nicht gefeit gegen Götzendienst. Götzendienst fängt ja da schon an, ne? Wenn wir unsere größte Freude, unsere größte Sehnsucht nicht bei Gott suchen und finden, sondern in irgendetwas anderem, meinetwegen auch in guten Gaben, die Gott gegeben hat. Wir müssen darum kämpfen, immer wieder Gottes überragende Herrlichkeit vor Augen zu behalten oder wieder vor Augen zu bekommen. Und das beste Mittel, um sich vor Götzendienst zu hüten, das ist die selbstvergessene und freudige Anbetung Gottes. Das beste Mittel, um sich vor Götzendienst zu hüten, ist die selbstvergessene und freudige Anbetung Gottes. Um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat Gott seine Gnadenmittel eingesetzt. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff euch geläufig ist, Gnadenmittel. Das ist so ein bisschen reformatorisch. Die Reformatoren haben das immer wieder betont. Wir sind keine Schwärmer. Unser Umgang mit Gott, der ist nicht ohne Mittel. Drei Mittel hat Gott im Wesentlichen eingesetzt. Sein Wort, das Gebet, die Gemeinde. Das erste, sein Wort. Lies Gottes Wort regelmäßig. Lerne Bibelverse auswendig, von denen du weißt, dass dir da das Herz in Freude für Gott übergeht. Also ich mache das für mich selber auch so. Natürlich, ich bin ja, beruflicher Bibellehrer und ich muss daher die Bibel, sagen wir mal, mindestens einmal im Jahr durchlesen. Und nicht alles macht mir gleich viel Spaß, gebe ich ehrlich zu. Manches ist eben Pflicht. Also einfach, dass ich möglichst gut Bescheid weiß. Aber ich weiß auch, gerade wenn ich in Anfechtungen bin, da gibt's Lieblingsstellen. Ich weiß, wenn ich da jetzt anfange zu lesen, ich weiß, oder meistens ist es so, da geht mir das Herz auf. Sucht euch solche Stellen. Und oft ist es dann auch eine Hilfe, sich diese Stellen auswendig zu lernen. Dann braucht man nichts vor sich zu haben, sondern kann sie immer und überall abrufen. Das ist das erste Gnadenmittel, sein Wort. Das zweite Gnadenmittel, lass dich von Gott in seinem Wort und durch seinen Geist zur echten Anbetung anleiten. Bitte Gott, dass er dich mit der allergrößten Freude und Ehrfurcht ihm gegenüber erfüllt. Und wenn dich diese Freude und Ehrfurcht erfüllen, dann gib dieser Empfindung Ausdruck mit Worten in der Anbetung. Drittes Gnadenmittel, die Gemeinde. Lass es auch dein Anliegen sein, zusammen mit den Geschwistern deiner Gemeinde Gott mit Freude anzubeten. Oft wird es dir so ergehen, wenn du zum Gottesdienst kommst und bist nicht mit großer Freude über Gott erfüllt, dass du doch wenigstens ein paar andere sehen wirst, die gerade von dieser Freude erfüllt sind. Lass dich von denen anstecken. Und das in Corona-Zeiten. Aus meiner Sicht gibt's eine ganz schlichte Art und Weise, wie man diese drei Mittel zusammenbringt. Also so ein Gottesdienst, ne, da geschieht das natürlich. Ne? Gottes Wort wird gelesen, verkündigt, gebetet, ne, gesungen und ihr seid ja alle zusammen. Also ich hab's schon ein paar Jahre her, in meiner Zeit in Osnabrück, da gab's ein paar Leute, die hatten Probleme damit, diese Gnadenmittel für sich, in Anspruch zu nehmen. Und ich habe überlegt, ein möglichst etwas ganz Schlichtes zu machen, ohne Vorbereitung, ist auch für mich gut. Und ich habe Vorschlag gemacht, komm, wir treffen uns, wir waren dann zu viert, wir setzen uns irgendwo an den Tisch, jeder schlägt die Bibel auf und wir lesen den Römerbrief. Mein Vorschlag war noch der, lasst uns eine Übersetzung nehmen, wo man vielleicht schon beim ersten Lesen das meiste versteht. Da hatte ich dann die neue Genfer Übersetzung vorgeschlagen. Und die Ankündigung war dann die, wir lesen einfach den Römerbrief, also jeder ein Kapitel, reihum, langsam, laut und deutlich. Nach einer Stunde ist man fertig und dann betet man. Man sammelt nicht noch groß Gebetsanliegen, sondern fängt auf Grundlage dieses Römerbriefes an zu beten. Und die haben mir das dann auch bestätigt. Das Lesen von Gottes Wort im Römerbrief hat ihnen geholfen zu beten. Die waren jetzt, wenn es so um Gebetsgemeinschaften geht und laut zu beten, die waren da nie so firm drin. Und ich habe denen gesagt, es reicht, wenn ihr einfach einen Bibelvers zitiert. Und einfach, Gott, ich danke dir dafür, das setzt. Dann ist es ein Gebet. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich durch Christus erlöst hast. Amen. Und das eben in Gemeinschaft, in schlichter Gemeinschaft, ne? Freut euch, wenn ihr Gott wie aus einem Munde loben könnt. Gelobt sei Gott, der seine Herrschaft vollendet. Gelobt sei Gott, der einmal allem Götzendienst ein Ende macht. Gelobt sei Gott, der sich mit seinem Volk vereint. Halleluja. Amen.